Studio Omega Podcast. Thomas Schmiedinger, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch im Rahmen unseres ersten ICO Orient Online Tages. Sie sind Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, also auch Publizist, auch Journalist und vor allem Nahost-Experte. Und wir wollen uns heute über Syrien unterhalten. Aber eines macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. In etwa vor genau einem Jahr, da wollten Sie, glaube ich, im Rahmen einer Buchpräsentation in die USA reisen. Und da hat man Sie dann in Amsterdam beim Umsteigen am Flughafen, da hat man Sie dann nicht weiterfliegen lassen. Sind Sie ein so gefährlicher Mann? Warum haben die Amerikaner so Angst vor Ihnen?
Das müssten Sie die amerikanische Botschaft fragen, wobei dies wahrscheinlich auch nicht weiß. Zumindest hat sie mir das damals gesagt, da ich ein gültiges Multiple-Entry-Visum für 10 Jahre hatte und auch kein Einreiseverbot vom States Department. Also da hatte Homeland Security einen Einwand. Warum das so war, dafür gibt es bis heute keine Begründung.
Was hätten Sie dort alles angestellt?
Ich hätte dort eine Lesereise gehabt, weil eines meiner Bücher neu ins Englische übersetzt worden ist. Ein Buch über Afrin, also über die westlichste kurdische Region in Syrien, die 2018 durch die Türkei besetzt worden ist. Und ich war an 3 Universitäten und 3 Buchhandlungen eingeladen, dort eine Buchpräsentation zu machen. Das war 2 Wochen vor dem nächsten Einmarsch der Türkei, nämlich in Nordostsyrien. Und meine Vermutung ist, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass es eben nicht erwünscht war, dass kurz vor dem grünen Licht, das Trump der Türkei für den Einmarsch gegeben hat, an doch mehreren wichtigen Universitäten eine solche Veranstaltung stattfindet.
Wir wollen uns heute über Syrien, vor allem auch über die Christen in Syrien, aber auch darüber hinaus ein bisschen über dieses Land und diesen Konflikt unterhalten. Jetzt ist es ja leider so, bei uns im Westen, die Informationen, es ist schwierig. Es ist jedenfalls schwierig, sich hier wirklich ein umfassendes Bild von diesem Land und diesem Konflikt zu machen. Vielleicht Syrien, der Syrien-Konflikt für Anfänger in 3 Minuten von Thomas Schmiedinger.
In 3 Minuten ist schwierig. Syrien war ein totalitäres System unter der arabisch-nationalistischen Baath-Partei. Dagegen gab es zivile Proteste. Einerseits aufgrund der Reaktion des Regimes, der extrem repressiven Reaktion des Regimes auf die Proteste, andererseits aber auch aufgrund der Einmischung von Nachbarstaaten, kam es zu einer Militarisierung der Proteste und zu einer Hochrüstung auf beiden Seiten, die eben dann im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 2011 und der ersten Hälfte des Jahres 2012 immer mehr zu einem Bürgerkrieg geworden sind. Gleichzeitig kam es innerhalb der Opposition zu einem immer stärkeren Gewicht verschiedener islamistischer Milizen, zur Etablierung von dschihadistischen Milizen und Territorien, dem sogenannten Islamischen Staat, aber auch der Jabhat al-Nusra, die heute unter dem Namen Hayat Tahrir al-Sham agiert. Und im Norden des Landes gelang es einer kurdischen Partei, der Demokratischen Unionspartei PYD, die kurdischen Gebiete kampflos in Absprache mit dem Regime unter Kontrolle zu bekommen. Und in den nächsten Jahren war das dann sehr stark geprägt von einem Kampf dieser kurdischen Enklaven gegen die dschihadistischen Angreifer des sogenannten Islamischen Staates. Heute ist es so, dass die verbliebenen arabischen Oppositionsmilizen großteils abhängig sind von der Türkei im Nordwesten Syriens. Die Türkei Teile der kurdischen Gebiete besetzt hat, Afrin und Teile Nordostsyriens. Die Kurden wiederum gemeinsam mit säkularen arabischen Milizen rund ein Viertel, etwas weniger als ein Viertel des Landes im Nordosten kontrollieren und das Regime in den Kerngebieten des Landes eigentlich die Kontrolle wieder ausübt, allerdings sehr stark militärisch abhängig ist vom Iran und Russland, sowie gemeinsam mit lokalen Pro-Regime-Milizen das Territorium wieder unter Kontrolle gebracht hat.
Und wo befinden sich jetzt oder wie ist die Rolle, die Position der christlichen Minderheit im Land?
Die christliche Minderheit hat natürlich das größte Problem mit den dschihadistischen und islamistischen Milizen. Die Christen leben heute überwiegend auf dem Territorium, das einerseits vom Regime kontrolliert wird und auf dem Territorium, das von den syrischen demokratischen Kräften, also dieser Allianz im Nordosten Syriens von Kurden und säkularen arabischen Kräften kontrolliert wird. Die syrischen Christen gehören sehr unterschiedlichen Konfessionen an, sprechen auch sehr unterschiedliche Sprachen. Also es gibt arabischsprachige, aber auch aramäischsprachige und armenischsprachige Christen. Und die Kirchen und die Kirchenhierarchien haben sich in diesem Konflikt einerseits immer wieder versucht herauszuhalten, andererseits aber auch sehr unterschiedlich positioniert. Es war in Syrien so, dass insbesondere die Hierarchien der großen Kirchen sehr stark auch unter Kontrolle des Regimes waren und auch immer noch sind, dort wo sie eben in Damaskus positioniert sind. Andererseits gab es aber auch Christen, die sich an der Opposition beteiligt haben und die sich dann teilweise zurückgezogen haben aufgrund eben der stärkeren Hinwendung zu islamistischen Gruppen, wo Christen immer noch sehr stark beteiligt sind, ist an der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Dort gibt es auch zwei bedeutende christliche politische Parteien, die an der Selbstverwaltung beteiligt sind. Und das dort gesprochene neu-ostaramäische, oft auch als assyrisch bezeichnete, ist eine der Amtssprachen, der de facto Amtssprachen dieser de facto Autonomie. Man sieht das auch an öffentlichen Aufschriften in der syro-aramäischen Schrift dort. Und da gibt es teilweise dann auch durchaus innerhalb der christlichen Community Konflikte zwischen der öfters damaskustreuen kirchlichen religiösen Hierarchie und den politischen Parteien, also den Christen, die jetzt nicht als Priester Teil der Amtskirche sind und sich teilweise stärker eben einer aramäisch-syro-aramäischen Nationalbewegung verbunden fühlen als dem arabisch-nationalistischen Regime. Also es ist sehr komplex.
Das heißt, um so ein bisschen auf den Punkt und konkret zu machen, es gibt auch Spannungen zwischen zum Beispiel dem syrisch-orthodoxen Patriarchen, der ja in Damaskus seinen Hauptsitz hat und natürlich mit der Regierung, dem Regime auch irgendwie kooperieren muss, um das Überleben der Christen zu gewährleisten. Und ja, Priestern oder zumindest Christen, auch syrisch-orthodoxen Christen, die zum Teil auch politisch organisiert sind, in diesem kurdisch verwalteten Gebiet.
Ja, da gibt es Konflikte, die treten nicht so oft an die Öffentlichkeit. Aber wo es zum Beispiel deutlich geworden ist, ist bei dem Konflikt um die Schulbildung der christlichen Minderheiten in Nordostsyrien. Da gab es und gibt es von den christlichen Parteien das Bemühen, ein eigenes Curriculum durchzusetzen, in dem die syro-aramäische Sprache eine wichtigere Rolle spielen soll und gleichzeitig eben von der Kirchenhierarchie, die diese Schulen auch oft betreiben als konfessionelle Privatschulen, das Bemühen, auf jeden Fall weiterhin das Curriculum des Bildungsministeriums in Damaskus zu verwirklichen, das eben ausschließlich arabisch ist. Die größte der christlichen Parteien in Nordostsyrien, die Syroje Einheitspartei, könnte man es übersetzen, hat dann vor 2 Jahren durchgesetzt, dass tatsächlich ein neues Curriculum beschlossen worden ist. Die konfessionellen Privatschulen haben sich geweigert, dieses neue Curriculum umzusetzen, woraufhin die Schulen auf Betreiben dieser christlichen Parteien geschlossen worden sind für einen einzigen Tag. Es gab dann Proteste von Christen in der Region, aber auch in Europa. Und am Ende hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Es wird jetzt weiter das Regierungskurriculum dort unterrichtet und zusätzlich werden einzelne Stunden in Syro-Aramäisch ergänzt.
Darf ich vielleicht kurz eine Zwischenfrage stellen? Es ist ja wenig bekannt bei uns, wie viele Christen leben denn in diesem syrischen Selbstverwaltungsgebiet und vor allem, wie stabil ist denn dieses selbstverwaltete Gebiet? Wenn die Türkei morgen, wenn der türkische Präsident morgen aufsteht und einen schlechten Tag hat, könnte das auch sehr schnell vorbei sein?
Also die Zahl ist sehr umstritten. Die christlichen Vertreter geben meistens deutlich höhere Zahlen an, als im Moment wahrscheinlich noch dort sind, weil aus ganz Syrien Christen genauso wie Muslime in den letzten Jahren geflüchtet sind. Aber die Zahl liegt irgendwo zwischen 50.000 und 150.000 Menschen in der Region, die noch dort sind. Wie stabil dieses System ist, ist sehr schwer zu sagen. Es ist nicht international anerkannt. Die Türkei betrachtet es als Feindesterritorium und ist eben schon zweimal, 2018 in Afrin und 2019 in Nordostsyrien einmarschiert. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel die USA mit Truppen weiterhin präsent. Auch das syrische Regime und Russland sind seit 2019, seit diesem Abkommen, das zwischen Erdogan und Putin ausgehandelt worden ist und das zu einem Waffenstillstand geführt hat, in der Region präsent. Das macht die Lage extrem komplex, weil es insbesondere zwischen Amerikanern und Russen keine wirkliche Demarkationslinie gibt und die immer wieder mit dem syrischen Regime aneinander geraten, die US-Truppen in der Region. Aber grundsätzlich ist sozusagen, solange diese internationale Präsenz dort ist, eine völlige Zerstörung des Autonomiegebiets sehr unwahrscheinlich. Die Selbstverwaltung hat auch immer klar gemacht, dass sie, wenn es gar nicht anders geht, lieber eine Rückkehr des syrischen Regimes, also eine Besetzung durch die Türkei wollen. Aber das Ziel ist natürlich, irgendeine Form von Selbstverwaltung zu bewahren. Es gibt auch Gespräche mit dem syrischen Regime über eine Institutionalisierung und Anerkennung einer Autonomie. Die erweisen sich aber sehr, sehr schwierig, weil das syrische Regime eigentlich eine Rückkehr zum Zentralstaat und zur völligen Kontrolle des Territoriums weiterhin vorsieht und da bisher zu keiner Kompromisslösung gekommen ist.
Jetzt ist es in dieser Region, von der wir gerade gesprochen haben, momentan aber zumindest relativ ruhig, während im Nordwesten Syriens, die Region Idlib, da sitzen ja noch sehr viele Rebellen-Dschihadisten mit Rückendeckung der Türkei. Da war es zuletzt zwar auch relativ ruhig, vermutlich Corona-bedingt, aber das ist eigentlich der Hotspot, wo noch gekämpft wird. Und das war uns auch bis vor kurzem gar nicht so bewusst. Es gibt da sogar noch einige kleine christliche Gemeinden, die auch noch in diesem Dschihadistengebiet vor Ort noch leben und ausharren. Wissen Sie da ein bisschen mehr darüber, über diese Region?
Es gibt dort einige wenige Christen, viele sind sicher nicht mehr. Ich war in Idlib selbst nie. Insofern kann ich nicht von meinen eigenen Forschungen dort irgendwas berichten, aber man muss im Nordwesten unterscheiden zwischen zwei Territorien eigentlich. Es gibt eines, das von pro-türkischen Söldnern im Wesentlichen kontrolliert wird. Das ist ein Gebiet, das türkisch besetzte Afrin, aber auch etwas östlich und südlich davon umfasst. Und das eben von der türkischen Armee gemeinsam mit versprengten Resten der ehemaligen Freien Syrischen Armee, die mittlerweile eben sehr pro-türkisch orientiert sind, kontrolliert wird. Dort hat die Türkei einen gewissen Einfluss auf dieses Gebiet. Und es gibt das Gebiet, das von der Hayat Tahrir al-Sham, eben der ehemaligen Jabhat al-Nusra, einer dschihadistischen Miliz kontrolliert wird, die nur sehr lose mit der Türkei kooperiert und eigentlich ein eigenes politisches Projekt verfolgt. Ideologisch ist Hayat Tahrir al-Sham sicher die extremistischere Gruppierung. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass es den Christen in dem türkisch besetzten Gebiet besser gehen würde als im dschihadistisch kontrollierten Gebiet. Im Gegenteil, im türkisch besetzten Gebiet ist das Problem, dass es dort auch sehr viele rivalisierende pro-türkische Milizen gibt. Also da kommt es immer wieder auch zu Kämpfen zwischen verschiedenen pro-türkischen Milizen, und die Rechtsunsicherheit in diesem Gebiet ist teilweise noch größer wie im dschihadistisch kontrollierten Gebiet, wo es zumindest eine Kraft gibt, die das Sagen hat. Und in solchen Territorien, wo es überhaupt keine Rechtssicherheit gibt, sind natürlich Minderheiten noch stärker auch kriminellen Übergriffen ausgesetzt. Also ich hatte auf einer meiner letzten Reisen nach Syrien auch Kontakt mit dem ehemaligen Pastor der christlichen Gemeinde von Afrin. Das ist, was eine Besonderheit darstellt, eine Gemeinde von kurdischen Konvertiten, eine evangelikale Kirche, die eigentlich erst seit 2012, seit dieses Gebiet eben eine Autonomieregion war, dort existiert hat und die eben muslimische Kurden zur Konversion zum Christentum gebracht hat. Das hat sie besonders vulnerabel gemacht, denn aus jetzt einer dschihadistisch oder auch einer islamistischen Sicht ist eine Konversion und ein Glaubensabfall vom Islam noch einmal deutlich schlimmer, als wenn man Angehöriger einer Buchreligion ist. Die Angehörigen einer Buchreligion, einer Ahl al-Kitab, konnten ja zumindest theoretisch sogar im sogenannten Islamischen Staat überleben, wenn sie die Jizya, die Kopfsteuer, bezahlt haben. Es haben ein paar armenische Christen sogar in Raqqa ausgeharrt während des sogenannten Islamischen Staates. Und diese konvertierten Christen in Afrin sind 2018 fast alle geflüchtet, und die zurückgeblieben sind, die leben dort in permanenter Angst um ihr Leben. Und dieser Pastor, Diyar heißt er, hat mir dann WhatsApp-Nachrichten gezeigt von verbliebenen Mitgliedern seiner Gemeinde aus Afrin, und die schreiben nur, sie versuchen möglichst, dass niemand bemerkt, dass sie Christen sind, und fürchten sich eigentlich ständig davor, dass sie entdeckt werden und dann entführt oder enthauptet werden. Also die Situation dort ist nicht unbedingt besser als im dschihadistischen Gebiet.
Jetzt haben uns unsere christlichen Partner und Freunde in Syrien immer erzählt und erzählen es immer noch, dass Syrien früher einfach ein Land war, wo Christen und Muslime relativ gut miteinander ausgekommen sind. Und sich das eben erst in den letzten Jahren seit diesem Krieg so dramatisch verändert hat in all jenen Gebieten, die nicht mehr unter Regierungskontrolle sind. Wie ist das? Würden Sie diese Einschätzung so erstens auch teilen, und zweitens, wenn ja, wie ist sowas möglich, dass so etwas so schnell kippt?
Also das syrische Regime war sehr nationalistisch, aber säkular, und hat sehr stark auf die Unterstützung von religiösen Minderheiten gebaut. Das Regime selbst war sehr stark geprägt von Angehörigen einer religiösen Minderheit, der Alawiten, nicht zu verwechseln mit den Aleviten aus Anatolien. Das ist eine andere heterodoxe Strömung aus dem, ja, mit Verbindungen zum schiitischen Islam, sagen wir es mal so. Und die Christen waren teilweise durchaus vor allem ökonomisch in einer relativ guten Situation in Syrien. Ein solches autoritäres Regime hat primär Menschen unterdrückt, die andere politische Überzeugungen hatten und die sich dem arabischen Nationalismus widersetzt haben. Das heißt, sehr stark ist zum Beispiel die kurdische Opposition unterdrückt worden, sehr stark wurde auch die islamistische Opposition, insbesondere die Muslimbruderschaft, unterdrückt, auch oppositionelle kommunistische Gruppen. Es gab auch Kommunisten, die im Regime waren, aber oppositionell, auch eine oppositionelle kommunistische Partei, gegen die hat sich Repression gewendet. Aber wer gegenüber dem Regime loyal war oder zumindest politisch sich nicht irgendwie betätigt hat, konnte in Syrien ein geruhsames Leben führen, sagen wir mal so. Natürlich führt ein autoritäres Regime auch dazu, dass es ein gewisses Gewaltmonopol im Land gibt und dass damit auch Minderheiten relativ sicher leben können. Also ich habe Syrien zum ersten Mal 1999 nach in den letzten Monaten von Hafez al-Assad bereist.
Also dem Vater des jetzigen Präsidenten.
Vater des jetzigen Präsidenten, genau. Und da war von religiösen Spannungen tatsächlich nichts zu sehen. Es war alles quasi unter einer autoritären, aber säkularen Herrschaft. Im Alltag.
Ja, aber es ist ja auch jetzt zum Beispiel, wenn man nach Damaskus fährt, also jetzt gerade nicht, weil Corona-Zeiten sind, aber noch vor einem Jahr, man wird auch in der großen Moschee in Damaskus, man wird freundlichst empfangen, man kann als Christ hinein, muss ja dann ein paar Regeln halten, aber das ist ja ganz normal, aber man hat nicht das Gefühl, dass es da irgendwie eine Art islamischen Fundamentalismus gibt. Also weder von oben herunter gesteuert, noch von den Leuten, die man heute so trifft.
Da muss man zwei Dinge sagen. Erstens einmal, die religiösen Funktionäre in Syrien wurden immer auch vom Regime ausgewählt. Das trifft sowohl die christliche Hierarchie als auch die islamische Hierarchie. Ohne den Segen des Regimes wird niemand Imam einer offiziellen Moschee und wird niemand Priester, wird niemand, schon gar niemand Bischof in Syrien. Das heißt, das Regime hat schon dafür gesorgt, dass dort auch Personen dann an Positionen sind, die diesen säkularen Kurs mittragen. Jene, die diesen nicht mitgetragen haben, befinden sich längst nicht mehr in Damaskus, beziehungsweise werden sie sich hüten, sich zu erkennen zu geben, sondern die sind dann tatsächlich mit den abziehenden oppositionellen Milizen in dieses Gebiet nach Nordwestsyrien geflohen. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine Anhänger solcher Gruppen mehr in Damaskus geben wird, aber die werden westliche Reisende auf keinen Fall zu Gesicht bekommen. Mein Aber schon damals wäre gewesen, dass es trotzdem ein Nebeneinander war. Ja? Also das syrische Personenstandsrecht war natürlich weiterhin ein religiöses. Das heißt, Christen haben Christen geheiratet, Muslime haben Muslime geheiratet. Es war ein freundliches, gelenktes Nebeneinander. Das Problem mit diesem Bürgerkrieg war jetzt aber eben, dass dadurch, dass einerseits das Regime sehr stark auf konfessionellen Minderheiten basiert hat, ganz besonders auf den Alawiten, andererseits aber die Opposition immer stärker durch die Unterstützung von Staaten wie der Türkei, Saudi-Arabien oder Katar immer mehr in Richtung einer sunnitisch-islamistischen Richtung gewandert ist. Und auf der anderen Seite, dass schon auf Minderheiten basierende Regime immer stärker abhängig wurde vom Iran und auch von der Hezbollah aus dem Libanon, der Konflikt im Laufe des Bürgerkriegs eine immer stärker konfessionelle Note bekommen hat. Und viele von den islamistischen Oppositionsmilizen begonnen haben, das Regime eben nicht nur als totalitäres Regime zu kritisieren, sondern als Feinde des Islams, als Abgefallene, als Apostaten. Und umgekehrt, das Regime mit einem gewissen Recht natürlich der Opposition vorgeworfen hat, eben islamistisch, dschihadistisch zu sein, was im Laufe des Bürgerkriegs immer richtiger für diesen Teil der Opposition geworden ist. Für den derzeit stärksten Oppositionsakteur, für die Kurden in Nordostsyrien, hat das natürlich keine Relevanz. Die sind genauso säkular und Gegner der Dschihadisten wie das Regime selbst. Und dort funktioniert das Zusammenleben, denke ich, heute noch mindestens genauso gut wie im Regimegebiet, wenn nicht besser. Der Vorteil sozusagen in Nordostsyrien gegenüber dem Regime ist, dass das Zusammenleben der unterschiedlichen Konfessionen und Religionen bis zu einem bestimmten Grad selbst organisiert funktioniert und eben nicht von oben herab, und dass in der Ideologie der Architekten dieses Projekts in Nordostsyrien ja so etwas wie ein freiwilliger Zusammenschluss von verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zum Kern des Projektes gehört und damit sich dieses Territorium eben nicht als kurdische Autonomie begreift, sondern als Autonomie aller Menschen, die dort leben. Und damit gibt es eben auch christliche aber auch arabische, jesidische Akteure, die Teil dieser Selbstverwaltung sind. Ich denke mir, dass...
Hat sowas Ihrer Meinung nach, hat sowas Zukunft? Würden Sie darauf was wetten, was setzen? Oder es klingt so ein bisschen, naja, es klingt so komplett herausgenommen aus, wenn ich mir so die Regionen rundum anschaue, dann haben die dort, wenn sie es wirklich schaffen, wahrscheinlich 100 Jahre Entwicklung übersprungen.
Ja, das hängt sehr davon ab, ob das Gebiet irgendwann eine Anerkennung bekommt, die es derzeit nicht hat. Ja. Also Prognose gebe ich dafür keine ab und es ist sicher extrem schwierig, sich in diesem Territorium zu behaupten. Aber sagen wir mal so, es ist nicht das einzige Gebilde in der Region, wo es ein Zusammenwirken verschiedener ethnischer und konfessioneller Gruppen gibt, weil einfach auch keine stark genug wäre, alle anderen zu unterdrücken. Ja. Der Libanon ist so ein Beispiel. Ja. Der Libanon ist aber auch ein Beispiel dafür, was dabei alles schiefgehen kann und welche Gefahren das mit sich bringt, nämlich, dass man die Leute ein bisschen quasi einsperrt in ihrer Konfession, ja, und politische Akteure dann ausschließlich konfessionell sind. Das ist ein bisschen so auch in, also diese Gefahr sehe ich auch für Nordostsyrien mittelfristig, wenn es erfolgreich sein sollte, dass es eben dann ein Zusammenwirken kurdischer, christlicher, arabischer Parteien gibt und dass es eben doch auch ein Nebeneinander ist. Dieses Nebeneinander ist aber zumindest schon einmal mehr als die totalitäre Kontrolle durch einen einzigen Akteur.
Unsere Freunde in Aleppo, ich nehme jetzt dieses Beispiel heraus, da habe ich es eben auch selber in Gesprächen immer wieder erlebt. Wir konnten die jetzt mehrmals besuchen in den letzten Jahren, seit die Stadt wieder relativ befriedet ist. Und wenn man sich da so in Aleppo bewegt, ja, es ist zwar viel zerstört, aber es gibt auch genauso Straßen, wo wieder das Leben blüht, zumindest oberflächlich, und viele Geschäfte.
Manche Teile wurden ja auch nie zerstört, ne?
Und dort ist auch das Zusammenleben, hat man das Gefühl, von Christen und Muslimen oder anderen Minderheiten, das funktioniert irgendwie. Wenn schon nicht miteinander, dann zumindest nebeneinander und nicht gegeneinander. Aber unsere Freunde erzählen uns dann schon auch, schon in den Randbezirken von Aleppo schaut es ganz anders aus. Und da würde sich keine christliche Frau, ohne sich komplett zu verhüllen, mehr hintrauen zum Beispiel. Weil dort noch, also zwar nicht der IS oder die Al-Nusra-Front jetzt als militärische Gewalt, aber die Ideologie noch so stark in der Bevölkerung auch da ist. Das heißt, dieses Zusammenleben und das Nebeneinanderleben, von dem Sie gesprochen haben, ist die Gefahr nicht trotz alledem immer latent da, dass da wieder ein neuer IS oder irgendetwas, das so ähnlich ist, sich halt anders nennt, dass das wieder kommt?
Es ist auch in Nordostsyrien so, dass Teile der arabischen Bevölkerung, die unter dem IS gelebt hat, weiterhin zumindest Teile der Ideologie des IS weiterlebt. Ja, und wenn wir diese Leute verschwinden natürlich nicht von heute auf morgen. Manche sind geflüchtet, aber von denen, die quasi das Fußvolk waren und die sympathisiert haben, sind natürlich in ganz Syrien noch Leute da. Und die, also wenn man jetzt keinen Genozid befürworten will, was ich nicht tue, ja, dann werden die auch weiter da sein. Die werden nicht so schnell verschwinden. Und die Erfahrungen, die diese Leute im Krieg gemacht haben, wirken wahrscheinlich auch nicht so, dass man die eigene Haltung hinterfragt, sondern eher so, dass die noch zusätzlich traumatisiert sind. Also insofern, ja, die Ideologie ist sicher noch da und wird nicht so schnell verschwinden. Und im Gebiet des Regimes gibt es leider auch kaum die Möglichkeit, darüber jetzt in irgendeiner Form zu diskutieren. Das wird einfach dann unterdrückt und entweder ist das Regime stark genug, das die nächsten Jahrzehnte zu unterdrücken, bis eine neue Generation herangewachsen ist, oder es wird irgendwie wieder aufpoppen. In Nordostsyrien ist es eher so, dass schon darüber gesprochen wird, dass es auch Debatten mit, also das ist ein sehr stark tribal organisiertes Gebiet im Nordosten Syrien. Deshalb gibt es halt auch dann Debatten mit Stammesführern und traditionellen Autoritäten.
Sind die Christen auch so in Clans und in Stämmen organisiert, in Großfamilien?
Teilweise. Die sogenannten assyrischen Christen, das sind die Nachkommen jener, die man bei uns manchmal als Nestorianer bezeichnet hat, das ist aber keine Selbstbezeichnung, die in Hakkari im äußersten Südosten der Türkei gelebt haben bis 1915, bis sie dann auch Opfer eines Genozids wurden und dann in den Irak, in den heutigen Irak geflüchtet sind und nach einem weiteren Massaker dort dann 1933 nach Syrien weiter geflüchtet sind. Die sind teilweise schon auch immer noch tribal organisiert. Das ist sehr stark die assyrische Kirche des Ostens, ist sehr stark eine Stammeskirche, wobei ich sagen würde, dass die traditionellen Autoritäten dort nicht mehr ganz so eine richtige Rolle spielen wie bei den arabischen Stämmen, bei den Schammar zum Beispiel. Ja. Aber dieses Gebiet ist traditionellerweise sehr viel tribaler als jetzt zum Beispiel Aleppo und der Westen Syriens, der sehr stark urbanisiert ist. Und mit diesen traditionellen, tribalen Autoritäten gibt es schon einen regen Diskurs, eine Auseinandersetzung. Es gibt auch Versuche, sanft die Frauen in eine emanzipiertere Richtung zu bewegen, indem man ihnen ihre Menschenrechte nahelegt. Also da gibt es schon einen gewissen Diskurs über die Ideologie. Es ist halt immer die Frage, wie sehr kann man das Leuten, also es ist immer die Frage, wie sehr kann man Freiheit Menschen verordnen. Ja, das ist ein gewisser Widerspruch, dass man Menschen sozusagen zur Freiheit zwingt. Ich bin immer wieder überrascht gewesen, eigentlich, wie pragmatisch eine politische Bewegung, die sehr viel Wert auf Feminismus und Gleichberechtigung der Frauen legt, die auch eigene Frauenbataillone und so hat, mit wie viel Pragmatismus die dann mit sehr patriarchal organisierten Stämmen umgehen und sagen, naja, wir wissen schon, das dauert mindestens ein, zwei Generationen, bis wir die dazu bringen, dass sie tatsächlich eine gewisse Emanzipation der Frauen zulassen. Ja. Also das sind langsame Prozesse, aber ich denke, dass hier solche Prozesse eigentlich erfolgversprechender wären als die bloße Unterdrückung patriarchaler und reaktionärer Ideologien. Das braucht halt Zeit und die Frage ist, ob dieses Gebiet diese Zeit hat und eine solche lange Periode an Stabilität hat, dass diese Prozesse wirklich erfolgreich in Gang gesetzt werden können.
Stabilität ist vielleicht auch das nächste Stichwort. Die Menschen vor Ort leiden derzeit ja natürlich auch unter dem Krieg, aber noch viel mehr unter der extrem schlechten wirtschaftlichen Situation, die noch einmal durch die westlichen Sanktionen und jetzt wieder die sogenannten CISA-Sanktionen der Vereinigten Staaten nochmals verschärft wurden. Ja, was halten Sie von diesen Sanktionen?
Dieser CISA-Act trifft primär die Zivilbevölkerung und zwar nicht nur im Regimegebiet, sondern auch in Nordostsyrien. Ich kenne kaum Syrer, die der Meinung sind, dass das tatsächlich ihnen etwas gegen das Regime helfen würde. Im Gegenteil, es leiden eigentlich von jedem Familienangehörige drunter. Also die, sagen wir mal, die Zielgerichtetheit dieser Sanktionen ist eine endenwollende. Und im Nordosten Syrien führt zum Beispiel dazu, dass das Finanzsystem zunehmend dollarisiert wird. Ja? Also dass das syrische Pfund kaum mehr für größere Geschäfte eingesetzt wird und wer zum Beispiel dort ein Haus baut, zahlt die Unternehmer mittlerweile mit Dollar.
Das heißt, damit wird man es aber sicherlich nicht schaffen, Ihrer Meinung nach, das Regime in die Knie zu zwingen, bevor nicht der letzte einfache Bürger schon längst in Elend und Armut verkommen ist.
Nein, das wird man nicht schaffen. Und ich glaube, ob man jetzt das Regime mag oder nicht, dass dieser Bürgerkrieg zumindest so weit vom Regime gewonnen wurde, dass das Regime nicht mehr verschwinden wird, damit muss man sich realistischerweise abfinden. Die Frage ist, kann man das Regime dazu bringen, einen gewissen Pluralismus zuzulassen und zum Beispiel ein Arrangement etwa mit Nordostsyrien zu finden. Aber de facto ist dieser Bürgerkrieg entschieden und die Frage ist nur, wie geht man jetzt damit um? Ja?
Eine Gefahr, die viele unserer christlichen Freunde vor Ort auch immer wieder gesehen haben oder sehen, ist die, dass sehr viele Leute aus dem Iran jetzt ins Land kommen und dort all das aufkaufen, was christliche Flüchtlinge und auch andere, die eben das Land verlassen, dort zurücklassen oder auch verkaufen. Und dass dadurch der schiitische Einfluss vor Ort wieder stärker wird, was natürlich wieder dann einen Rattenschwanz an weiteren Problemen mit sich bringt, die vielleicht neue Konflikte heraufbeschwören würden, könnten, tun.
Das kann ich mir fürs Regierungsgebiet sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe vorher gesagt, dass der militärische Sieg des Regimes sehr stark von der Unterstützung durch den Iran und Russland abhängig war. Der Iran ist präsent in Syrien und ich höre auch, dass iranische Geschäftsleute relativ viel aufkaufen. Führt natürlich auch zu weiterem konfessionellen Ärger, weil es natürlich Bemühungen gibt, auch Sunniten zur Konversion zum schiitischen Islam, der in Syrien, also die 12 Schia in Syrien ist sehr wenig präsent. Es gibt zwar mit dem Grabmoschee von Sidi Zeynep ein wichtiges Heiligtum in einem Vorort von Damaskus, aber traditionell war maximal 1% der Bevölkerung Syriens 12er schiitisch. Also die Alawiten, auch die Drusen, natürlich die Ismailiten in Salamiyya haben auch einen Bezug zur Schia und gehören im weitesten Sinn zur Schia, aber die Form, die im Iran Staatsreligion ist, war bisher wenig präsent und ist daran, sich stärker zu etablieren in Syrien. Und das führt sicher zu Spannungen. Das mit dem christlichen Besitz, das Problem, gibt es auch in Nordostsyrien. Ja, das ist natürlich so, dass wenn Leute ausreisen, flüchten, migrieren und ihre Immobilien verkaufen, dass das normalerweise natürlich keine Christen kaufen, sondern die halt noch da sind. Und das ist ganz generell ein Problem mit Minderheiten, die sehr stark migrieren. Dasselbe Problem haben wir auch bei den Jesiden zum Beispiel, dass die zurückbleiben, natürlich überhaupt keine Freude damit haben, dass die gehen, ihre Immobilien verkaufen an andere, dass damit die demografische Situation sich einfach ändert und teilweise christliche Dörfer irgendwann dann zur Hälfte muslimisch sind oder eben überhaupt nicht mehr christliche Dörfer sind. Und die Frage ist natürlich schon, dass, was das für die Communities bedeutet. Es ist halt oft auch so, dass jene migrieren, die es sich leisten können. Das heißt, es sind oft die gebildeteren, die wohlhabenderen Schichten und dass die Zurückbleibenden dann in ihrer Position noch stärker geschwächt sind, weil sie eben die sozial Schwächeren sind, die es sich nicht leisten können, die Region zu verlassen.
Absolut richtige Zahlen gibt es natürlich nicht. Es gibt Schätzungen, die gehen von 400, vielleicht maximal 500.000 Christen aus, die es noch im Land gibt. Das sagen uns unsere Partner zumindest. Das ist wesentlich weniger, als uns die Bischöfe immer erklären. Die wollen natürlich höhere Zahlen liefern, aber das wird es wohl nicht sein. Haben Sie andere oder bessere Zahlen?
Nein, ich habe keine besseren Zahlen. Mir geht es genauso, dass wenn ich in Nordostsyrien frage, bekomme ich sowohl von den Bischöfen als auch von den Parteien höhere Zahlen als realistisch sind. Ich denke auch, dass die Zahl, die Sie jetzt für ganz Syrien genannt haben, durchaus eine realistische ist. Man muss bedenken, dass Syrien insgesamt rund die Hälfte der Bevölkerung verloren hat in den letzten 10 Jahren. Es ist nicht nur eine Migration der Christen, aber eben auch der Christen. Insgesamt sind natürlich religiöse Minderheiten besonders betroffen von dem Konflikt. Aber ich denke, einer der Hauptpunkte wird sein, dass sich auch die christliche Demografie innerhalb des Landes sehr stark verändert hat. Also ich denke, es wird weiter eine christliche Präsenz in den großen Städten geben. Wenn sich die Situation im Nordosten nicht ändert, auch dort. Aber was tatsächlich im Moment bedroht ist, ist die Existenz der assyrischen Gemeinden, die da an der Frontlinie zum türkisch besetzten Gebiet sind. Es ist die Existenz einiger Gemeinden in den türkisch besetzten Gebieten. Da wird es wohl manche christliche Gemeinde in Zukunft nicht mehr geben.
Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen, aber ich würde Sie gerne noch nach Ihrer Einschätzung fragen. Wir als kleines christliches Hilfswerk, wir helfen nicht nur den Christen, aber über christliche Organisationen vor Ort, dann halt auch anderen Muslimen und anderen religiösen Minderheiten. Aber wenn wir uns gemeinsam mit den Bischöfen und Kirchenvertretern vor Ort eben auch für ein Bleiben der Menschen und ein halbwegs würdiges Überleben einsetzen, dann stützen wir damit ja in gewisser Weise auch das Regime, unter Anführungszeichen. Anders geht es einfach nicht. Das ist etwas, was oft hier im Westen auch nicht verstanden wird. Aber gäbe es Ihrer Meinung nach eine Alternative dazu?
Also wenn man den Christen im Regimegebiet hilft, ist das natürlich automatisch bis zum bestimmten Grad auch eine Stabilisierung des Regimes. Was ich mir wünschen würde von christlichen Organisationen, ist, dass sie nicht nur im Regimegebiet helfen. Ja? Also ich sehe nicht ganz, warum es so wenige christliche Organisationen gibt, die in Nordostsyrien hilfreich sind. Es gibt ein paar, die kommen dann aber eher aus dieser evangelikalen Ecke und sind auch eher abstrus, aber warum es, dort könnte man nämlich relativ unproblematisch helfen, warum es in Kamischli oder in Hasaka so wenig Aktivitäten gibt, das verstehe ich nicht ganz.
Also dort wäre noch jede Menge Luft nach oben, auch für die ICO.
Da wäre noch Luft nach oben, ganz sicher, ja.
Abschließend eine persönliche Frage noch, wenn Sie in der Region unterwegs sind, was Sie ja in der Vergangenheit oft waren, jetzt geht es halt momentan Corona-bedingt nicht so gut, aber wie bewegt man sich, wie gefährlich oder ungefährlich ist es, was machen Sie da?
Also ich bewege mich vor allem in Nordostsyrien, also in diesem Gebiet, das von den syrischen demokratischen Kräften kontrolliert wird, und ich kenne die Region natürlich sehr gut und ich kenne auch sehr viele Menschen in den verschiedenen Städten. Ich bin manchmal mit Vertretern der Selbstverwaltung unterwegs. Ich bin aber auch manchmal selbst organisiert mit Fahrern von Freunden sozusagen unterwegs. Im Großen und Ganzen ist es dort, also sagen wir so, es gibt bestimmte Gebiete, in denen es relativ sicher ist, und bestimmte Gebiete, wo man eigentlich nur mit Schutz der Selbstverwaltung hinfahren kann, seriöserweise. Ich bin einerseits als Wissenschaftler dort, aber ich bin auch immer wieder mit Politikern aus Europa dort, die ich hinbegleite. Und ich wurde auch mehrmals von Eltern von österreichischen Jugendlichen, die sich dem IS angeschlossen haben, gebeten worden, mit ihnen hinzufahren, um ihre Kinder im Gefangenenlager in Al-Hol zu besuchen oder zu suchen. Das habe ich auch manchmal getan, weil ich halt nicht das abschlagen wollte.
Jetzt wollte ich Schluss machen, aber jetzt wird es doch nochmal spannend. Wie sieht es aus in diesen Lagern?
Da ist jedes Lager sehr unterschiedlich. Es gab eigentlich drei große Lager, in denen die Frauen und Kinder festgehalten worden sind. Eins davon gibt es nicht mehr, weil das bei der türkischen Invasion sozusagen befreit worden ist.
Das heißt, die Insassen, die laufen jetzt herum irgendwo in der Region,
ja,
frei?
Ja. Das zweite, das Camp Roche, ist eher kleiner, relativ gut verwaltet, ziemlich unter Kontrolle der Selbstverwaltungskräfte, also der syrischen demokratischen Kräfte. Und das ist im Wesentlichen ein Zeltlager, das halt mit Stacheldrahtzaun umgeben ist und wo die Leute halt nicht herausspazieren können. Aber im Wesentlichen sind die Lebensbedingungen dort ähnlich wie die Lebensbedingungen von vielen intern Vertriebenen zum Beispiel in der Region. Das dritte ist leider eine ziemliche Katastrophe, das ist Al-Hol, das ist das größte. Und dort sind die Leute hingebracht worden, die zuletzt in Barus, in der letzten IS-Hochburg noch waren. Da ist es so, dass intern innerhalb des Camps in Wirklichkeit immer noch weitgehend die IS-Ordnung existiert und die Frauen der ehemaligen Moralpolizei der Hisbah immer noch schauen, dass die anderen Frauen sich so kleiden, so leben, wie der IS sich das vorgestellt hat. Es ist immer noch so, dass dort bis heute noch jesidische Frauen zum Beispiel auftauchen, die sich aufgrund dieses Drucks innerhalb des Camps nicht getraut haben zu sagen, dass sie eigentlich Opfer des IS sind und keine IS-Frauen. Also da hat man zuletzt, glaube ich, vor 3 Wochen die letzte gefunden, weil sie einfach befürchten, dass sie schneller von den anderen Frauen erschlagen werden, als von den kurdischen Bewachern gerettet werden können. Teilweise auch, weil sie sich fürchten, dass wenn sie zurückgebracht werden, ihre Familie dann gegen sie vorgeht. Also das ist ein ziemliches Desaster. Und innerhalb des Camps Al-Hol kann man sich tatsächlich nur fortbewegen in bewaffneter Begleitung von Kämpfern der syrischen demokratischen Kräfte. Ich habe dort nach den Kindern einer möglicherweise gefallenen österreichischen IS-Kämpferin gesucht und war 2-mal drinnen im Camp und ja, also man hat es dort immer noch mit weitgehend ideologisierten Frauen zu tun, die deren Hass auch spürbar ist.
Ist aber dann eigentlich eine wirklich eine tickende Zeitbombe.
Ja, also dass die europäischen Staaten hier ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen und hier vor Gericht stellen, ist definitiv eine tickende Zeitbombe, dass dort Kinder aufwachsen, die österreichische Staatsbürger sind zum Beispiel, nicht zurückgenommen werden, ist ein Riesenproblem. Aber da hat sich die österreichische Regierung, da haben sich mehrere europäische Regierungen offenbar dazu entschieden, zuzuschauen.
Ich würde Sie abschließend noch gerne fragen, jetzt wieder auf Syrien als ganzes Land zu sprechen zu kommen. Wie wird dieses Land in 5 Jahren, in 10 Jahren aussehen? Was müsste passieren, damit es vielleicht ein bisschen besser wird, als es jetzt ist?
Ich glaube nicht, dass Syrien so schnell wieder zu einem stabilen Staat wird. Ja? Es ist eher wahrscheinlich, dass sich irgendeine Form von de facto Föderalisierung einspielt. Im Idealfall vielleicht einer, die ausverhandelt ist und die dazu führt, dass es zumindest bestimmte anerkannte staatliche Institutionen gibt, so ähnlich wie in Bosnien etwa. Aber auch Bosnien ist weit davon entfernt, ein blühender Staat zu sein, der in eine gemeinsame Zukunft blickt. Ja. Aber so etwas wäre vielleicht denkbar für Syrien. Ich denke mir, dass die Europäische Union durchaus gewisse Druckmittel in der Hand hätte, an einem Wiederaufbau Syriens mitzuwirken, mit entsprechenden Gegenforderungen, nämlich welchen, die zumindest in eine Richtung gehen, die einen Minimalstandard an Menschenrechten einfordert. Es gibt durchaus Indizien dafür, dass etwa Russland möglicherweise daran interessiert ist, bei den nächsten regulären Präsidentschaftswahlen einen geregelten Rückzug von Bashar al-Assad als Person einzuleiten und möglicherweise einen anderen Mann des Regimes an die Macht stellt, der für Russland kontrollierbarer ist als Bashar al-Assad und der dann vielleicht persönlich weniger Blut an den Händen hat. Das wäre dann eine Möglichkeit, Europa dazu zu bringen, in den Wiederaufbau von Syrien zu investieren, und das könnte dann mit entsprechenden Forderungen nach Reformen einhergehen. Ja. Ich denke mir, zentral wäre es wirklich darauf hinzuarbeiten, dass der Nordosten Syriens tatsächlich irgendeine Form von anerkannter Autonomie erhält, dass es hier eine Alternative gibt zumindest, ein Mindestmaß an Pluralismus im Land. Was auch wichtig wäre, ist darauf zu drängen, dass sich die Türkei zurückziehen muss und diese Gebiete, sofern sie ursprünglich kurdisch besiedelt waren, wieder unter kurdische Kontrolle kommen und die anderen irgendeinen anderen Sonderstatus bekommen. Ich denke, das größte Problem im Moment ist tatsächlich, was tun mit den Dschihadisten und mit den islamistischen Milizen im Nordwesten. Das wird einiges an Überlegungen brauchen, wie man die in eine Nachkriegsordnung einbauen kann.
Viele, viele Aufgaben und Herausforderungen. Das ist für uns als ICO natürlich viel, viel zu viel. Vielleicht noch ein Wort ganz, ganz, ganz zum Schluss. Was können so kleine christliche Hilfswerke oder auch die Kirchen, die Bischöfe hier bei uns, was könnten die tun?
Ich denke, einerseits ist es wichtig, in Richtung Versöhnung auch zwischen konfessionellen Gruppen hinzuwirken. Also jetzt nicht nur die Christen zu unterstützen, sondern auch zu versuchen, mittels interreligiösem Dialog eine tatsächliche Versöhnung der Bevölkerungsgruppen herbeizuführen, etwas, was der Staat in dieser Form in Syrien nicht kann. Aber ich würde mir auch wünschen, dass man nicht nur auf die Christen, sondern auch auf andere religiöse Minderheiten, die in einer ähnlich schwierigen Lage sind, etwa die Jesiden, die aus Afrin zum Beispiel vertrieben worden sind oder aus der Region um Serikaniye oder auf die Ismailiten als Salamiye, genauso achtet und nicht nur auf die christlichen Minderheiten.
Herr Dr. Schmiedinger, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich hoffe, Corona geht erstens vorbei und zweitens, wir sehen uns dann einmal in Syrien wieder.
Das wäre schön. Ich hoffe es auch. Danke.
Danke.